Ich habe trotz der fortgeschrittenen Zeit, die nun mal einmal nur einmal zur Verfügung steht, das ist ein Wesensmerkmal der Zeit, habe ich eine Geschichte für die Kinder mitgebracht, liebe Kinder. Und zwar ist es eine ganz brandneue Geschichte, weil ich die nämlich gestern selber erlebt habe. Und zwar, wollt ihr sie hören? Ja, ihr dürft trotzdem weitermalen, ist kein Problem. Aber ich bleibe da oben, dann hört man mich besser, okay? Ja, also pass auf. Und zwar, mein Thema heute, auch in der Predigt, da geht es nämlich um die Familie. Also ist heute nicht so, haben wir schon Aufwärmübungen dazu gemacht. Die Familie, und Familie gibt es ja nicht nur bei Menschen, sondern gibt es auch, wo noch? Zum Beispiel, wer kennt eine Familie, die nicht aus Menschen besteht? Ja, bitte. Ja, du, okay. Tiere, genau, Tiere. Und was für Tiere hört man jetzt immer so ganz laut zwitschern im Moment? Vögel, genau, so. Ja, also, und ich habe mich so gefreut, als ich schon vor einiger Zeit festgestellt habe, wenn ich in mein Gärtchen komme und da ist an der Seite eine Wand mit einem Efeu und plötzlich habe ich gesehen, hey, nach vielen Jahren brüten bei mir wieder Vögel, und zwar Amseln. Die haben lange, hatte ich keine Amseln mehr im Garten, ich weiß auch warum, es gab immer so viele Katzen. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss alle Tricks ausprobieren, ich probiere es mal und füttere sie den ganzen Winter und immer weiter. Und da habe ich schon seit ein paar Wochen gesehen, immer wenn ich ein bisschen Apfel aufgeschnitten habe, der war immer am Abend weg und am nächsten Tag gab es wieder was. Und gestern habe ich gesehen, wie kriegen eigentlich Vögel, wo haben Vögel ihre Kinder, wenn die zur Welt kommen? Wer weiß das von euch? Ja, bitte? Wo haben sie die? Im Nest, genau, ja, richtig. Und wie kommen die Vögel zur Welt? Sind es gleich so kleine Vogelbabys oder wie sehen die erstmal aus? Die sind in Eiern, Mensch, ihr wisst ja alles. Super, ja. Also die sind in Eier und natürlich sind es kleinere Eier als unsere Eier, die wir essen von den Hühnern. Jedenfalls habe ich mich sehr gefreut, als ich vorgestern erblickt habe, da ist ja ein Vogelnest, sehr verdeckt, und da schauen mich zwei kleine Vogelaugen an, und jetzt wusste ich aber, warum ich schon seit Wochen immer geschimpft worden bin, wenn ich mal auf meine Terrasse gegangen bin, und zwar immer geschimpft von Amseln. Und da dachte ich schon, oh, die denken wohl, sie können hier allein das alles haben, um ihre Babys zu bekommen und um die großzuziehen. Und ich bin immer ganz vorsichtig rausgegangen. Gestern Abend oder am späten Nachmittag vielmehr saß ich in meinem Wohnzimmer, hatte so ein bisschen den Blick nach draußen. Plötzlich ging ein riesen Amselgeschrei los. Ich dachte, was ist denn da los? Die sind sonst ganz still mittlerweile. Und da habe ich gesehen, zwei Amseln immer gegeneinander. Eine ist immer aufs Garagendach, die andere kam runter. Und ich dachte, Mann, was ist denn da los? Ist da Familienkrach vielleicht? Und ich saß nicht allein am Tisch. Ich saß mit zwei, Achtung, jungen Flüchtlingen am Tisch, die sich auf ihre Deutschprüfung vorbereiten. Die kommen aus dem Irak und aus Afghanistan und sind die tollsten Schüler, die ich je hatte, weil ich finde es toll, wenn die so motiviert sind. Jedenfalls, wir haben gerade gesprochen über Familie in Deutschland, in Afghanistan und Somalia ist der andere junge Mann her, der Ali. Und ich sage so, ah ja, und überall auf der Welt gibt es nicht nur mal Familienstreit unter Menschen, sondern auch unter Vögeln. Schaut mal da raus, wie die da gegeneinander kämpfen. Schauen wir und denken, ist aber komisch, es setzt sich keiner rein ins Nest von den Vögeln. Die sind immer so haarscharf vorbei. Und plötzlich, ich gehe ein Stück hin, weiß nicht, ob das der Grund war, plötzlich fliegt ein großer Vogel aus diesem Nest und der war so groß. Was für ein, also mit der Schwanzfeder war der so groß, also doppelt so groß wie die Amseln. Was könnte das für ein Vogel gewesen sein? Ein Rabe, ja, war es aber nicht, aber stimmt, die sind auch. Aber es gibt einen Vogel, der guckt besonders, gibt es da was zum Glitzern, und das holt er immer sehr gern. Und die klauen auch andere Sachen. Bitte, eine Elster, genau, vielen Dank, eine Elster. Ja, Elstern sind ja geschützt. Ich war dann so wütend auf diese Elster, dass ich dachte, ich müsste mir ein Luftgewehr oder eine Schreckschusspistole. Ich will, dass diese Eier, dass die weiterhin bebrütet werden können und dass da auch die kleinen Amseln rauskommen können. Ja? Und plötzlich habe ich gemerkt, ich habe das völlig falsch verstanden. Die hatten gar keinen Streit. Warum, denkt ihr, haben die so gekämpft? Die beiden Amseln. Was denkt ihr? Da sind die Eier im Nest und da sitzt eine Elster drauf. Hat die Elster da was zu suchen? Nee. Die wollte die Eier klauen. Na? Und das darf man doch nicht. Ich bin also raus, habe ganz laut geklatscht und da ist sie abgeflogen, hat aber vom Garagenrand nochmal zurückgeschaut und ja, und dann war sie weg. Anschließend habe ich, ein bisschen später habe ich wieder geschaut. Und da saß tatsächlich, war wieder alles friedlich und ein Elternteil, weiß, das sieht man ja nicht, ist es die Mama oder der Papa, saß wieder ganz ruhig und hat mich so ganz vorsichtig angeschaut. Ja, so kann es gehen, dass man manchmal denkt, die streiten sich, dabei haben die geschimpft auf eine dritte Person und haben eigentlich genau das gemacht. Und das ist jetzt das Faszinierende, dass die Vögel, dass die Amseln, dass die als Eltern so zusammenhalten und dass die es auch tatsächlich geschafft haben, indem sie zusammengehalten haben, dass sie die große Elster vertreiben konnten. Und da habe ich mir wieder gedacht, danke lieber Gott, dass du den Tieren und den Menschen Möglichkeiten gegeben hast, wie wir gut durchs Leben kommen und wie wichtig auch die Familie ist. Ja, mein anderes kurzes Anliegen habe ich gerade schon gesagt. Wer mich länger kennt, der weiß, dass ich lange Deutsch als Fremdsprache unterrichtet habe, natürlich für Flüchtlinge. Deshalb würde ich das, was Christian gesagt hat, gern ein bisschen ergänzen. Auch wir haben immer wieder in unserer Schule die Erfahrung gemacht, dass Menschen aus Afrika, auch wenn sie studiert haben, nicht alle, aber viele, sich schwer tun mit dem Deutschen. Und aus meiner Sicht mittlerweile liegt es daran, dass sie oft in Afrika kann man studieren, ohne eine Fremdsprache zu lernen. Also, liebe Kinder, nochmal aufgepasst. Wenn ihr schon in der Schule Englisch habt oder eine andere Fremdsprache lernt oder wenn eure Mama oder euer Papa eine andere Sprache kann, dann sagt nicht, ja, das interessiert mich nicht, denn es ist viel besser, wenn man mal reist und in ein anderes Land geht, wenn man gelernt hat, wie man eine Sprache lernt. Ihr müsst nicht jede Sprache lernen, aber wie lernt man eine Sprache? Okay? Und das ist eben hier auch die Problematik. Ich sage ja, ich habe andere junge Schüler, die sehr motiviert sind, zum Beispiel die Afghanen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, dass viele von ihnen so diskriminiert sind, dass sie gar nicht in die Schule gehen dürfen. Das sind die glücklichsten jungen Leute, die man sehen kann, die sich so darüber freuen, dass sie endlich lernen dürfen. Ja, Christian hat vorhin schon, da dachte ich, Christian, wenn du jetzt noch weiterredest, dann kann ich mir meine Predigt sparen, denn er sagte ja auch, ist die Gemeinde vielleicht auch unsere Familie? Und wer sich ein bisschen in den Evangelien auskennt, dem kommt wahrscheinlich oder doch vielleicht eine Begebenheit, ein Wort von Jesus in den Sinn, als er einmal angesprochen wurde auf die Familie. Wir lesen das in Matthäus 12, Vers 46 bis 50. Und da lesen wir, als Jesus noch mit den Leuten redete, und da muss man dazu sagen, da ist ganz viel vorher passiert. Jesus hatte viele Diskussionen mit Pharisäern, er musste sich Fangfragen stellen lassen und er hat darüber gesprochen, dass ein unreiner Geist, der einmal ausgetrieben war, dass der auch wieder zurückkommen kann und wir vorsichtig sein sollen. Und während er hier also noch redet, kommen, als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte Jesus, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Mit anderen Worten, Jesus sagt hier, meine wahre Familie, das sind meine Nachfolger, das sind die, die sich für mich entschieden haben oder entscheiden und die mir nachfolgen, indem sie so leben möchten, wie ich lebe, indem sie die Erlösung durch mich annehmen und sich zu mir bekennen. So ganz fremd ist uns das ja nicht. Das merkt man ja schon daran, wie wir uns offiziell ansprechen. Das ist heute auch schon gefallen, diese Anrede, nämlich wir sind ja Glaubensgeschwister. Ja, also im Herrn Jesus sind wir Bruder, Schwester, Mutter, Vater und so weiter. Aber mal ehrlich, wie ist das so im Gemeindealltag? Ist uns das da auch immer bewusst, abgesehen davon, dass wir uns kaum noch mit Bruder und Schwester ansprechen, eher einen Vornamen, hat auch eine Logik, denn meine leiblichen Schwestern, Brüder, wenn ich welche hätte und so weiter, würde ich auch mit dem Namen ansprechen. Aber ist es wirklich so, dass wir uns in der Familie fühlen, in der Gemeinde fühlen, als seien wir oder spüren wir, dass wir eine Familie sind? Es gibt ja diesen netten Spruch im Volksmund, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Ein bisschen geht es uns vielleicht manchmal so, dass wir, und ich höre das auch manchmal, habe es vielleicht auch schon mal gedacht, also außerhalb der Gemeinde würde ich jetzt nicht unbedingt mich mit diesen Menschen treffen oder mit dem und jener treffen, da würde ich mir schon andere aussuchen. Also auch in gewisser Weise ist ja auch die Gemeindefamilie ist ja auch in gewisser Weise vorgegeben. Es gibt eine andere, es gibt noch was ganz Gegenteiliges. Goethe schrieb einmal einen sehr relativ umfangreichen, damals unbewegenden Roman über sogenannte Wahlverwandtschaften. Er war ja naturwissenschaftlich interessiert und hat das auch mit bestimmten chemischen Verbindungen verglichen. Auf alle Fälle ist das schon etwas auch in uns drin. Wen möchte ich mir aussuchen und wie ist das in der Familie? Wem gehe ich lieber aus dem Weg? Vielleicht auch vor wem muss ich mich schützen? Und sind solche Verhaltensweisen und Gedanken, sind die auch im Sinn Jesu? Oder geht es nicht gerade darum, dass ich sage, das ist meine wahre Familie und deshalb bin ich der besonders verbunden? Es ist schon einige Jahre her, als ich eine Predigt in dieser Art ausgearbeitet habe und ich habe damals vier Regeln aufgeschrieben und die möchte ich euch heute gerne vorstellen, vier Regeln für erfolgreiches Zusammenleben. Ich habe damals, also es ist bestimmt fast 10 Jahre her, gab es eine Talkshow damals schon mit Sandra Maischberger zum Thema Altwerden, Altsein und da waren eingeladen der Schauspieler Joachim Fuchsberger, die Politiker Hildegard Hambrücher, Hans-Jochen Vogel und die Schauspielerin und Autorin und ehemalige Politikerin Barbara Rütting. Thema war Altwerden, Altsein und damals war schon, ist schon wieder 10 Jahre her, Fuchsbergers Buch erschienen, Altwerden ist nichts für Feiglinge. Toller Titel, ist auch lang immer wieder mal zitiert worden. Und Fuchsberger hat es auch aus eigener Erfahrung, aus eigenem Erleiden geschrieben. Er hat damals mit seiner Frau zusammen den einzigen Sohn durch einen tragischen Unfall verloren und er hat selber einfach gemerkt, ja, die Zeit läuft irgendwann ab, wenn man älter und alt ist. Ich fand es damals hochinteressant und werde es nie vergessen, wie Hans-Jochen Vogel und Hildegard Hambrücher beim Gespräch über die letzten Dinge, wie stellen wir unser Sterben vor, was haben wir vorbereitet. Also Vogel und Hambrücher haben damals sich ganz klar zum christlichen Glauben bekannt, das hat mich sehr gefreut und fand ich sehr faszinierend, und haben eine unglaubliche Gelassenheit ausgestrahlt, ja. Und auch die saßen auch so, interessanterweise Vogel und Hambrücher auf der einen Seite und Fuchsberger und Rütting auf der anderen Seite, und die beiden eben, Fuchsberger und Rütting, bekannten, dass sie nicht glauben, sie können sich's nicht vorstellen und so weiter. Und irgendwie hatte ich als Zuschauerin, Zuhörerin den Eindruck, da war eine Art von Fatalismus, hat diese beiden umgeben. Sie haben sich also deutlich pessimistischer gezeigt, nicht nur was die Zukunft angeht, ewiges Leben oder nicht, sondern auch, wenn sie auf ihr Leben zurückgeblickt haben, vor allem die Barbara Rütting. Ja. Schade, aber ja, es ist sicherlich so, dass jeder sein Fazit zieht, wenn er älter und alt wird, und dass es dann eben auch um die letzten Dinge geht, je nachdem, welche Haltung man hat, welchen Glauben man hat, wird es ausfallen. Ja, auf alle Fälle, warum ich euch die vier oder mich darauf beziehe, wurde der Joachim Fuchsberger, es ging ja um die Lebenszeit der vier Befragten, wurde der Joachim Fuchsberger mehrmals von den beiden Damen gefragt, die gesagt haben, also Blackie wurde er genannt, die Älteren von uns wissen das noch, weil er ganz, ganz schwarze Haare hatte, Blackie, und sagen sie, du hast so gut ausgesehen als junger Mann, als junger Schauspieler, und die Kolleginnen sind ja hinterhergelaufen, aber wir wissen, dass du immer deiner Frau treu warst, dass du ein ganz konsequenter und anständiger Ehemann warst und dass du eine glückliche Langzeitehe geführt hast und immer noch führst. Würdest du uns mal dein Rezept verraten? Gibt es da irgendwas, einen Ansatz? Und dann hat er vier Thesen aufgestellt. Ich habe mir nur die Begriffe aufgeschrieben, im Gegensatz zum Christian kann ich es nicht an die Wand werfen, aber wir verstehen es. Können uns vielleicht auch so merken. Er sagte, für eine gute Beziehung, für auch überhaupt im Familienleben brauchst du erstens Vertrauen, zweitens Verstehen, drittens Verzeihen und viertens Verzichten. Ich schreibe mir selten etwas auf, aber das habe ich mir damals aufgeschrieben, nicht nur weil es vier sehr ähnliche Verben sind, alle mit Ver, sondern weil ich dachte, ja, da ist was dran, das kann man auf andere Beziehungen auch umlegen. Und nicht umsonst wurde die Frage gestellt, die Scheidungsrate ist nach wie vor sehr hoch in unserer Familie und nicht nur eben in unserer Gesellschaft, und nicht nur in den Kleinfamilien, sondern in der Gesellschaft überhaupt gibt es zunehmend gegeneinander, in anderen Ländern noch schlimmer, aber Leute, die das auch genau beobachten, die sagen, das könnte auch bei uns noch viel schlimmer werden. Es kann zu einem zunehmenden Kampf der Generationen kommen. Im Moment haben wir ja das Friday for Future, was von jungen Leuten ausgeht und wo das eben auch so anklingt. Ja, Leute, wenn ihr als unsere Eltern und Großeltern und sonstige Angehörige nicht schafft, dass ihr endlich aktiv werdet angesichts der Klimakatastrophe, dann werden wir jetzt mal laut. Und es gibt noch viele andere Themen, das wissen wir, und da brauche ich jetzt nicht aufzählen. Und wir müssen natürlich immer zugeben, Gemeinde ist auch in ihrer jeweiligen Zeit verortet und vor dem Zeitgeist nicht gefeit. Ich habe meine Predigt überschrieben, Freunde oder Glaubensgeschwister, und das hat auch damit zu tun, dass wir vielleicht überlegen, was reizt mich am Gottesdienst, warum gehe ich in den Gottesdienst, um dort meine Freunde zu treffen, was ja an sich nichts Falsches ist, oder gehe ich tatsächlich ganz bewusst, um mit Gott, mit meinen Glaubensgeschwistern Gemeinschaft zu haben und einander zu dienen. Wie ist es? Habe ich meine Lieblingsmenschen in der Gemeinde und die, um die ich lieber einen Bogen mache? Oder ist mir bewusst, dass oft gerade die Glaubensgeschwister, die vielleicht ein bisschen, die ich als ein bisschen schwierig erlebe oder wo ich sage, ist mir eher fremd, die Mentalität, die mir da entgegenkommt. Was ist für uns das Ziel im Gottesdienstbesuch und eben auch dann im Gottesdienstablauf? Ich habe die vier Verben genommen und habe mal dazu gesucht, was die Bibel dazu sagt. Das erste Verb, was man unbedingt braucht für eine gute Ehe, aber auch für andere gute Beziehungen in der Familie und in der Gemeindefamilie, das ist ja das Vertrauen. Das Wort Vertrauen haben wir im Deutschen ja übrigens auch noch in dem Wort Trauung. Also wenn sich zwei trauen lassen, dann hat das damit zu tun, dass die Vertrauen zueinander gefunden haben und damit auf der Grundlage dieses Vertrauens dann eben auch gemeinsam durchs Leben gehen möchten. Im zweiten Korintherbrief habe ich was ganz Spannendes, ich finde es jedenfalls spannend, gefunden. Eine meiner seltenen Predigten, wo ich ein bisschen quer durch die Bibel gehe. In 2. Korinther 1, Vers 15. Kurz der Hintergrund. Paulus hat ja vielen Gemeinden geschrieben, vor allem da, wo er evangelisiert hatte und Menschen zum Glauben gekommen waren. Er hat geschrieben, um die jungen Christen, um die jungen Gemeinden zu stärken. Und mit den Korinthern, da hatte er große Probleme. Das kommt auch in seinen Briefen zum Ausdruck. Er war da gewesen und da ist offensichtlich auch einiges schiefgegangen. Also eine Beziehung, die nicht auf absolutem Vertrauen wahrscheinlich basierte. Und doch schreibt Paulus hier in 2. Korinther 1, wir lesen ab Vers 13, dann haben wir ein bisschen den Kontext. Paulus schreibt, ja, und wenn wir euch schreiben, meinen wir nichts anderes, als was ihr lest und versteht. Allein so ein Hinweis heißt ja schon, Leute, unterstellt mir nichts, bringt keine komischen Theorien auf, lest das, was ich schreibe, ich meine es auch so. Und er sagt dann, ich hoffe, ihr werdet es noch ganz verstehen, was wir meinen und was ihr zum Teil schon verstanden habt. Und jetzt kommt nämlich, dass ihr am Tag Jesu, unseres Herrn, auf uns stolz sein dürft, so wie wir auf euch. Gut, über das Wort Stolz könnte man jetzt sicher diskutieren, aber ich glaube, wir spüren, was hier gemeint ist. Paulus hatte ja keine eigene Familie und er hat manche seiner engsten Mitarbeiter, die auch viel jünger waren, wie zum Beispiel Timotheus, hat er gerne als seine geistlichen Söhne bezeichnet. Und ich glaube, wenn Eltern mal stolz sind auf ihre Kinder, und das nicht übertreiben oder wenn die Kinder stolz sind auf ihre Eltern, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt ja, wenn ich stolz auf jemanden bin, habe ich ja Respekt vor ihm. Ich anerkenne ihn und ich werde ihm in einer gewissen Haltung auch entgegentreten und mit ihm umgehen. Also das. Und was Paulus da macht, ist natürlich psychologisch sehr interessant. Er schiebt ja seinen Stolz ihnen vor, ja. Er sagt ja, ihr dürft gern auch mich stolz sein, so wie wir auf euch. Also Paulus ist der Erste, der den Stolz über die Gemeinde in Korinth ausspricht. Und das ist schon, wenn man die beiden Briefe liest und sich mit dem Hintergrund befasst, dann ist das ein ganz toller Schritt nach vorne. Und wir kennen das auch aus der Erziehung zum Beispiel, wenn wir vertrauen und wenn wir das Vertrauen haben, dass wir auf jemand in der Familie stolz sein können, vielleicht auch manchmal auf die Gemeinde. Ja, wir können vielleicht sagen, die Nymphenburger Gemeinde, jetzt mal ein Beispiel, die hat zwar auch, wie alle Gemeinden, ihre Macken und nicht so tolle Sachen, aber es gibt ein paar Bereiche, da ist die Nymphenburger Gemeinde dank einiger Schwestern und Brüder, wirklich hat sie die Nase vorne und macht genau das, was auch im Sinn Jesu ist. Und ich denke, ein gesunder Stolz, eine gesunde Dankbarkeit darf da schon sein. Ja, in 2. Korinther 3, Vers 3 und 4, bei mir ist es direkt auf der gegenüberliegenden Seite, und da geht der Paulus weiter und sagt und spricht von seinem Vertrauen zu Gott. 2. Korinther 3, Vers 4, wir haben durch Christus so großes Vertrauen zu euch, doch sind wir dazu nicht von uns aus fähig, als ob wir etwas selbst zuschreiben können, uns etwas selbst zuschreiben könnten. Unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Ja, also Paulus geht hier noch, macht hier noch ganz klar, wenn ich euch sage, ihr dürft am Tag der Wiederkunft Jesu hoffentlich auf mich stolz sein und ich auf euch, weil ich in euch Vertrauen habe, dann ist das wieder nicht meine Leistung. Dann ist das die Befähigung, die ich von Gott bekomme. Das ist ja ein Grundgedanke, der sich bei Paulus immer wieder durchzieht, dass er immer wieder betont, wir gegenüber Gott, was uns geistlich möglich ist, da dürfen wir auf uns selbst nicht stolz sein und auch nicht aufeinander, sondern das kommt von Gott. Aber dass wir gegenseitiges Vertrauen haben, das ist Grund zur Dankbarkeit und es heißt auch, immer alles von Gott erbitten und erwarten. Gehen wir zum Zweiten. Jetzt hatten wir Vertrauen, jetzt haben wir Verstehen. Da fiel mir dazu der Turmbau zu Babel ein. Das ist der erste Bericht in der Bibel, wo es heißt, dass die Menschen sich nicht mehr verstanden und zwar rein sprachlich. Also das Problem, was wir bis heute haben, lernt jemand schnell Deutsch, wenn er hier leben will, oder nicht so schnell und was kann helfen? Das ist nur die nationale Sprache oder die Völkersprache, Stammessprache, eigentlich kommen ja die unterschiedlichen Sprachen aus unterschiedlichen Stämmen. Auf alle Fälle kann das Nicht-Verstehen dazu führen, dass ein großes Projekt in sich zusammenfällt, weil man sich nicht mehr versteht. Und natürlich war es in dem Fall ein Projekt, das nicht in Gottes Sinn war, sondern das im Gegensatz dazu war. Ich habe noch im Hiob ein paar Texte gefunden, werde sie nicht alle vorlesen, aber einige. Überhaupt fasziniert mich das Buch Hiob auch deshalb, ich finde es unheimlich faszinierend, dieses Buch, auch deshalb, weil es hier um Kommunikation miteinander geht. Und wenn wir brauchen eigentlich immer oft nur mal die ersten Verse von jedem Kapitel lesen, weil da oft wieder einer anfängt zu reden oder Hiob Rückmeldung gibt. Und eigentlich sind die Reden oder die Konversation, die die Freunde mit Hiob haben, die sind eigentlich hilfreich, weil sie uns zeigen, wie man es nicht machen soll. Ja, also die Freunde von Hiob, die sagen zwar schöne, fromme Sätze, aber zum Schluss sagt Gott, die dürfen noch nicht mal hier ein Opfer zur Buße bringen. Hiob, sprich du zu mir und bitte für deine Freunde. Ja, und wenn wir um Vergebung bei mir und wenn wir das auch anschauen, wie die Freunde reden mit Hiob, der ja wirklich am Boden zerstört ist, dann merken wir, da geht es nicht darum, dass sie Hiob verstehen, sondern da geht es darum, sie wollen selber mit ihrer Theorie verstanden werden und vor allem wollen sie Hiob sagen, was er falsch macht und warum es ihm so schlecht geht. Und das ist natürlich eine Falle, in der man gerade auch in der Familie und in der Gemeinde, in die man tappen kann, nämlich, dass man einfach selber redet, aber nicht hinhört. Und wenn jeder nur für sich redet, hat Christian vorhin auch mal erwähnt, es gibt ja auch den inneren Monolog, der kann dann zum Äußeren werden, das heißt, man spricht und spricht, aber eigentlich weniger mit dem anderen, sondern trägt mehr seine eigenen Thesen vor. Ich habe da zum Beispiel im Kapitel 33 im Hiob, mal eine kleine Kostprobe. Ja, das ist also dieser Elihu. Und er sagt zu, obwohl er viel jünger ist und das damals eigentlich gar nicht gut war, kein gutes Benehmen war, er sagt, merk auf Hiob, hör mich an, schweig still, dass ich rede. So ein Satz kann schon mal nötig sein, wenn jemand redet wie ein Wasserfall und überhaupt nicht mehr aufhört. Wenn wir aber das Buch Hiob lesen, dann sehen wir, dass die Freunde viel mehr reden und dass sich Hiob vor allem wünscht, dass sie ihm mal zuhören. Also ein Buch, in dem wir genau das lernen können, vielleicht auch mal hinschauen, wo gehen denn die Freunde weg vom Hilfreichsein? Sie waren ganz am Anfang hilfreich, sie sind gekommen, haben sich mit ihm eine Woche hingesetzt. Das ist bei den orthodoxen Juden immer noch Brauch. Nach einem Todesfall, man geht in die Familie der Trauernden, setzt sich mit ihnen eine Woche lang hin, schweigt, aber natürlich muss man was zu essen und zu trinken machen. Das machen die Gäste. Die Betroffenen dürfen eine Woche lang einfach nur da sein und erleben, dass andere kommen und mit ihnen da sein wollen und mit ihnen vor allem mitfühlen wollen. Und da gibt es natürlich den einen, der bei uns immer mitfühlen kann, und das finden wir im Psalm 139, Vers 2. Da sagt der David: Herr, du erforschst und du kennst mich, ob ich sitze oder stehe. Du weißt von mir, von fern erkennst du meine Gedanken. Das kann natürlich auch in schweren Zeiten für jeden von uns eine Ermutigung sein, wenn ich das Gefühl habe, die verstehen mich alle nicht. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl auch. Das kann ja manchmal auch jüngere Menschen treffen. Auf alle Fälle haben wir die Zusage und die Gewissheit und die Erfahrung, die David hier weitergibt, nämlich, pass auf, wenn dich keiner mehr versteht, Gott kennt dein Herz, Gott kennt deine Gedanken, er kennt die Art deines Denkens, deine Wünsche und er ist da. Du kannst es mit ihm immer besprechen. Da habe ich noch einen interessanten Text in Jesaja 6, Vers 10 gelesen. Der klingt erstmal ganz anders. Jesaja 6, Vers 10, da geht es um die Berufung des Propheten. Wir lesen mal ab Vers 8, dann haben wir den Kontext. Also Jesaja berichtet, danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Ich antwortete, Herr, hier bin ich, sende mich. Da sagte er, jetzt kriegt er die Botschaft, geh und sag diesem Volk, hören sollt ihr, hören, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Verhärte das Herz dieses Volkes, verstopf ihm die Ohren, verkleb ihm die Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und sich nicht bekehrt und geheilt wird. Das ist die andere Seite, dass Gott uns das auch wegnehmen kann. Ja, dass dann alle unsere Versuche, etwas zu verstehen oder etwas aufzubauen, dass das plötzlich weggenommen ist. Das ist natürlich eine ziemlich extreme Situation, aber wir sehen hier durch diesen Befehl oder durch diese Anweisung, die Jesaja bekommt, dass es unter Umständen auch so weit kommen kann. Dritter Punkt, verzeihen. Das ist vielleicht das Schwierigste, aber es kommt noch was anderes. Verzeihen. Ich habe mir hier notiert, dass ich in meiner Konkordanz das Wort Verzeihung als Bitte an Gott nur einmal so gefunden habe. Das mag aber auch an der Übersetzung liegen. Mir ist dazu eingefallen, dass wir als, Erika ist ja heute da, Erika, wir waren ja zusammen lange Jahre in der Freisinger Gemeinde und in einem der letzten Jahre, als wir schon kleines Häufchen waren, hatten wir mit unserem Prediger zusammen ein Vergebungsseminar. Das gibt es Material dafür, das kann man in jeder Gemeinde anbieten, wenn man sich vorher schulen lässt. Vielleicht könnte das auch mal was für unsere Gemeinde sein. Ich habe es jedenfalls damals so erlebt, dass ich den Eindruck hatte, das war eine ganz besonders gesegnete Veranstaltungsreihe, weil die meisten von uns doch irgendwo etwas mit sich rumschleppen, wo sie eigentlich merken, nein, ich sollte das loswerden, weil es mir selber ja gar nicht gut tut. Da haben wir die große, geniale Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Die Brüder haben ihn verkauft als Sklaven. Fast hätten sie ihn gleich umgebracht, aber sie wollten keine Mörder sein. Aber ich denke, sie haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass er als Sklave sowieso nicht überleben wird. Und nun kommt diese Trockenheit, diese Ernährungskatastrophe kommt zu der Familie von Jakob und seinen Söhnen, von ehemals Josefs Vater und Familie. Und sie gehen nach Ägypten. Ägypten war oft eben ein Ort, wo man hinging zur Flucht aus verschiedenen Gründen. Hier ist es eben die ökonomische Situation. Und schließlich gibt sich Josef seinen Brüdern zu erkennen und sagt, schaut mal, was aus mir geworden ist. Ich bin der Erste nach dem Pharao. Ich bin hier der erste Mann am Staat. Und die Brüder sind ja nicht dumm, die checken natürlich sofort und merken, oh Mann, wenn der so eine Macht hat, der wird ja uns jetzt alle umbringen lassen, denn was wir getan haben, das war ja wirklich unglaublich. Und da steht eben ein ganz, ganz bewegender Satz und da würde ich gern die Verse mit euch lesen. Es ist das letzte Kapitel 50 vom Buch Genesis oder 1. Mose. Als Josefs Brüder sahen, Moment. Ja, dein Vater hat uns, bevor er starb, aufgetragen. Sie haben ihm also gerade, nachdem sie sich erkannt haben, haben sie gesagt, unser Vater ist leider gestorben und erlebt das Wiedersehen nicht mehr. Aber unser Vater hat uns aufgetragen, wir sollen zu dir sagen, vergib deinen Brüdern ihre Untat und Sünde, denn Schlimmes haben sie dir angetan. Nun also, vergib doch die Untat der Knechte des Gottes deines Vaters. Die betteln praktisch um ihr Leben, das ist klar. Als man ihm, also Josef, diese Worte überbrachte, musste er weinen. Seine Brüder gingen dann auch selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten, hier sind wir als deine Sklaven. Josef aber antwortete ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stelle? Auch eine wichtige Frage, wenn wir vielleicht dazu fast mal neigen, jemanden zu verurteilen, wir stehen nicht an Gottes Stelle. Nächster Satz, ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte das Gute im Sinn. Und da merken wir, es ist die Einstellung, es ist das, wie ich Erlebtes auch einordne. Und Josef konnte es dank seines Glaubens so einordnen, dass Gott aus allem Bösen, was uns als Jesus-Nachfolgern begegnen kann, etwas Gutes machen kann. Und wenn es eine Erfahrung ist, wo man sagen kann, das habe ich auch erlebt oder ich habe so viel zusammen, da kam immer mehr, das ist auch eine Erfahrung, die manche Menschen machen, auch manche Gläubigen, kam immer mehr Negatives und da ist mir bewusst geworden, wie sehr Gott mich hält. Und dass er wirklich alles in der Hand hatte. Gott hatte Gutes im Sinn. Könnte man natürlich sagen, naja gut, aber hätte man das nicht ein bisschen anders machen können. Es ist ja toll, dass eben der Josef so eine Karriere gemacht hat, aber hätte man das nicht anders machen können. Auf alle Fälle bezieht Josef seine Vergebungsbereitschaft daraus. Im Vaterunser haben wir es ähnlich. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Josef war das sicher auch bewusst. Es gibt einen anderen Text, der Abkürzung wegen, weise ich nun darauf hin. In der Bergpredigt weist Jesus darauf hin, wenn du Gottesdienst halten möchtest, wenn du ein Opfer bringen möchtest, wenn du zu Gott beten möchtest, dann überleg mal, ob du mit allen Leuten im Reinen bist. Und wenn du es nicht bist, Und auch wenn das vom anderen ausgeht, dann geh erst hin und schau, dass du dem anderen vergibst. Wir können nicht immer eine Versöhnung bekommen, weil das braucht zwei Parteien, aber vergeben können wir immer. Und wer von uns, der in einer Familie lebt, egal in welcher Rolle, wüsste nicht, wie wichtig Vergebung sein kann. Und so hat auch Paulus nochmal im 2. Korinther, da schreibt er auch, da wurde wohl ein Bruder, der sich sehr Schweres und Schlimmes hat zu Schulden kommen lassen, der wurde wohl sehr hart bestraft und dann sagt er, Leute, aber bestraft ihn nicht zu hart, nicht, dass er in allzu große Traurigkeit versinkt, sondern zeigt ihm wieder eure brüderliche, eure geschwisterliche Liebe und er sagt, wenn mir so etwas passiert, so ich vergebe jedem, weil ich an Christi Statt ja bin als Nachfolger Jesu und deshalb Vergebungsbereitschaft zeige. Ein Text im Epheserbrief, ebenfalls von Paulus, in seinen Ermutigungen sagt er, seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Immer wieder die Erinnerung, immer wieder das darauf hinweisen. Es geht nicht um eine eigene religiöse Leistung. Das ist ganz wichtig im christlichen Glauben. Es geht darum, dass wir uns von Gott dazu benutzen lassen, Menschen die Liebe, Güte und Vergebungsbereitschaft Gottes zu zeigen. Nun, das vierte Verb, was der Schauspieler genannt hat, der Blackie, das war verzichten. Damit hat er in erster Linie gemeint, weil er auf seine Ehe angesprochen wurde, obwohl ihn viele Frauen angehimmelt haben, hat er gesagt, ich wollte nie meine Ehe gefährden und es war für mich immer wichtig, ich liebe meine Frau und ich verzichte auf alles, was in die falsche Richtung gehen könnte. Im Hosea lesen wir dazu einen sehr schönen Vers auch. Gerade die kleinen Propheten sprechen ja immer wieder von der Liebe Gottes und dass Gott zu uns eine Beziehung hat wie zwei Liebesmenschen. Das sagt, also Hosea bringt das vor im Namen Gottes, ich verlobe mich mit dir auf ewig. Ich verlobe mich mit dir um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich verlobe mich dir um den Brautpreis der Treue. Also das Geheimnis kann Treue sein, je nachdem in welchem Bereich verzichten heißt. Vielleicht verzichten wir auch mal aufs letzte Wort. Vielleicht sind wir bereit, auch mal auf einen Wunsch zu verzichten. Vielleicht fallen uns auch dazu gleich Beispiele ein. Und wir sollen auch darauf verzichten, dass wir am Sabbat lieber Sachen machen, die nur uns gefallen und eben nicht die Gemeinschaft pflegen, denn wenn wir uns wirklich als Familie sehen, dann ist es ja auch wichtig, wie es im Hebräer heißt, lasst uns nicht den Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit gekommen ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Es geht also, ich bringe nochmal die vier Punkte, Vertrauen, Verstehen, Verzeihen und Verzichten, gerade im Hinblick darauf, dass wir Jesu zweites Kommen erwarten. Möge Gott uns dazu seinen Segen, seine Bereitschaft, seine Kraft geben. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, du wohnst in einem Licht, da niemand zukommen kann. Und doch dürfen wir dich Vater nennen, wie du, Herr Jesus, uns gelehrt hast. Lob, Ehre, Dank und Anbetung sei dir dafür. Erhalte uns, Herr, bei deinem Wort und lass uns nach deinem Willen leben. Wir bitten dich, so wie wir jetzt vor dir stehen, um deinen Segen für groß und klein, für jung und alt, und preisen dich dafür, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.